Okay, so. 3, 2. Also nochmal. 3, 2, 1.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ein herzlich willkommen Podcast, oh, auf unserem neuen Kanal. Auf unserem neuen Kanal. Kanal. Auf unserem Kanal.
Egal, der ist neu, Bruder. Warte, wir stellen neu kurz bei YouTube.
Ja. Nein, Mann, Alter, wir sind wieder back, inshallah. Und wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast.
Ganz besonderen Gast.
Mit einem ganz besonderen Thema, ganz klassisch Thema. Bei uns.
Immer.
Sheikh, ich hatte dir, glaube ich, mal erzählt gehabt, dass einer bei uns in den Kommentaren geschrieben hat, du weißt Bescheid,
ja.
Dass wir unsere Arbeit auf jeden Fall löschen sollten. Also wir sollten nichts machen, weil wir das nicht mit Gelehrten absprechen und so weiter und so fort. Deshalb dachten wir uns, wir laden heute einen Sheikh ein. Barakallahu fiek, dass du gekommen bist und dass wir diesem Kommentar ein bisschen entgegenkommen.
Ja.
Genau, Sheikh, willst du dich kurz mal...
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu rahmatullahi wa barakatuh.
An euch und an alle Zuschauer, inshallah, und jazakallah khairan und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Danke, sehr gerne, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema, und zwar das Thema, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Beziehungsweise der Gedanke hinter dem Thema war, dass wir so Allah subhanahu wa ta'ala nochmal genauer kennenlernen. Mhm. Weil gerade für uns Muslime ist es wichtig, Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen, weil das ist ja damit verbunden, dass wir ihm dienen. Und Allah sagt ja im Koran, und einige Gelehrten oder beziehungsweise Tafsir-Gelehrten fassen das halt als Al-Yarifun, so, also dass man ihn kennenlernmäßig so in diesem Ibadah, dass man also diese Gottesdienst.
Kannst du das komplett nochmal wiedergeben, weil du hast jetzt einen Teil wiedergegeben, ne?
Also genau, ich habe, also der Koran-Vers sagt sinngemäß, ich habe die Djinnwesen und die Menschen nur dafür geschaffen, um mir zu dienen. Und quasi dieses Dienen kann man auch quasi in Relation stellen mit mich kennenlernen. Ne?
Ja.
Natürlich kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Und deswegen denke ich, ist das auch für die Muslime quasi heute ein sehr wichtiger Podcast, aber auch als für die Nicht-Muslime, für unsere nicht-muslimischen Zuschauer oder Zuhörerschaft,
ja.
Dass sie sich das auch mal reinziehen, weil das ist ja auch eine quasi eine Art von Dauer, die wir ergeben, für, dass die auch Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Ne?
Ja, richtig, genau.
Genau, und deshalb sitzt du heute hier. Danke nochmal, Barakallahu fiek, dass du dir die Zeit genommen hast.
Große Bereicherung, ja.
Ja, wirklich, wirklich, eine sehr große Bereicherung. Du warst ja auch einmal bei unserem Vortrag als Redner eingeladen worden. Falls sich die Leute daran erinnern, das war in der Fahrenwaldmoschee.
Ja.
Genau.
Was war nochmal das Thema, weißt du noch?
Boah, was war nochmal das Thema?
Ich weiß selber nicht mehr.
Aber ja, Sheikh, willst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen für die Leute, die...
Mich vorstellen?
Ja, genau.
Bitte.
Also, mein Name ist Mash'al. Ich bin in Deutschland, in Bremen aufgewachsen und habe nach meinem Abitur das Interesse gehabt, den Islam zu studieren. Und bin dann durch Freunde und Bekannte an eine Darul Ulum in Südafrika dort gelandet und habe dort 6 bis 7 Jahre studiert. Und bin dann wiedergekommen, war für kurzzeitig noch in Bremen, habe ein paar Reisen hatte ich unternommen. Und dann seit 2010 lebe ich in Hannover. In Hannover war ich für mehrere Jahre ein Imam an einer Moschee, in einer der Moscheen in Hannover. Und jetzt habe ich inzwischen einen eigenen Verein, eine Madrasa, so eine Koranschule in Hannover.
Wie heißt das?
Talimul Islam, islamischer Bildungsverein, Talimul Islam ist das. Dort bieten wir Unterrichte an für Kinder, Erwachsene, Jugendliche, Männer, Frauen. Insgesamt gibt es dort 6 Tage die Woche Unterricht, aber jetzt nicht für alle, sondern zum Beispiel jeder Kurs ist 2-mal die Woche. So gibt es 3. Genau, das ist so grob gesagt, was ich gerade mache, und es gibt noch diese Online-Unterrichte von der Wissensquelle.de. Da gibt es auch Online-Kurse für Allgemeinwissen über Islam
etc. Wusste ich gar nicht.
Subhanallah, schön. Und wie kann man auf dich aufmerksam, beziehungsweise wie können die, also wenn jetzt die Eltern zum Beispiel oder jetzt je nachdem, wenn man für sich selber oder so daran teilnehmen möchte, wie kann man dich da kontaktieren oder... Gibt es eine Instagram-Seite
es
oder
gibt,
so?
Webseite? Sollte es eigentlich geben. Ehrlich gesagt, ich bin da nicht so aktiv, deswegen weiß ich das nicht. Talimulislam.eu @gmail.com
Okay.
Kann man mich kontaktieren und vielleicht könnt ihr das nochmal.
Sehr gerne, sehr gerne. Kann man in die Beschreibung reinpacken, auf jeden Fall. Genau, und was genau kann man nochmal da lernen? Also
für die Kinder und Jugendlichen ist erst einmal das Koran, das Alphabet. Mhm. Und dann allgemein Wissen über den Islam, Fiqh, Aqidah, also wer ist Allah, ist wie das Thema heute auch, aber ist nicht so tiefe Sachen, das, was jeder Muslim wissen sollte über den Glauben an Allah, an seine Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag, an das Schicksal an und so weiter. Mhm. Und wie Koran lesen, die Fatiha und die Bedeutung von den kurzen Sura, Adab, Benimmregeln, was noch, und Sira über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sein Leben ein bisschen, das lernt man. Und für Jugendliche und Erwachsene haben wir einen Kurs gestartet, der ist ziemlich neu, also man kann immer noch einsteigen. Da machen wir Tazkiyatu Nafs, Adab, also Adab heißt wie die Regeln für einen Talib al-Ilm, für jemanden, der sich Wissen aneignet, welche Regeln er, wie er sich so verhalten hat, und Fiqh, Aqidah, Siratu Nabi und Tajweed. Haben wir vor, diese Fächer durchzunehmen.
Mashallah. Und Tazkiyatu Nafs, was war das nochmal auf Deutsch?
Tazkiyatu Nafs bedeutet, wie man sein Nafs, sein Ego spürt, wie man sich reinigt innerlich, wie man von Sünden wegkommt, wie man sein Herz reinigt und so weiter. Das ist, und erstmal zu erkennen, was spirituelle Krankheiten sind des Herzens. Sünden, die man macht mit den Augen, mit der Zunge, mit den Ohren, mit den Gedanken im Herzen, wie zum Beispiel Neid, Arroganz und solche Sachen. Diese Sünden zu erkennen und diesbezüglich, was es an Ayat aus dem Koran und aus der Sunna, aus dem Hadith gibt und was die Gelehrten darüber gesagt haben, wie man sich davon lösen kann, das ist ungefähr das Thema in Tazkiyatu Nafs.
Das ist echt sehr wichtig heutzutage, gerade für uns in der heutigen Zeit, wo die, ich sag mal, die Shahawat, was heißt auf Shahawat auf Deutsch?
Wo die Gelüste,
die Neigung so gerade zu bombardiert werden von Werbung, von Einladungen zum Schlechten quasi, aber das ist echt ein krasses.
Ja, und viele heutzutage dienen ja sozusagen auch ihren Nefs.
Ja, genau.
Mehr als Allah
zum Beispiel. Ich glaube, das wäre auch eine Podcast-Folge. Ne? Wert, so, dass Nafs. Wir vielleicht das mal, das Ghetto Nafs mal.
Boah,
das vielleicht eventuell sogar mit dir machen könnte.
Ja, so, wirklich mal, gerne
so,
eigentlich.
Ja, inshallah. So machen könnte. Aber ja, das ist echt krass, was die Schule da anzubieten hat.
Ja.
Und genau.
Wenn wo ist das, genau, wichtig, wo ist das?
Das ist Hannoversche Straße 81 in Miesburg, hier in Hannover.
Okay, mashallah. Also für unsere Zuschauer auf jeden Fall oder Zuhörerschaft, gerne unserem geliebten Sheikh einen Besuch abstatten. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir schon direkt mit der ersten Frage an und genau. Einfach ganz klassisch, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala?
Ja, genau.
Das ist ein Thema, man kann sehr lange darüber reden.
Deswegen sind wir hier.
Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit.
Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Schöpfer, er ist derjenige, der uns erschaffen hat, unser Besitzer, unser Versorger, derjenige, der alles verwaltet, der uns kontrolliert, der die ganze Menschheit, die ganze Existenz und alles, was existiert, in Existenz gebracht hat, aus dem Nichts, aus der Nicht-Existenz in die Existenz gebracht hat und alles erschaffen hat. Allah hat, um sich selbst vorzustellen, uns Ayat gegeben. Was sind Ayat? Ayat bedeutet übersetzt Zeichen.
Zeichen.
Zeichen heißt, ein Zeichen ist wie ein Schild. Okay, wenn du mit dem Auto fährst, dann siehst du ein Schild, das führt dich, steht da zum Beispiel, welche Stadt. Und wenn du diesen Schildern folgst, kommst du an dein Ziel. So, und alles, was Allah um uns herum erschaffen hat, die Himmel, die Erde und die Menschen, die Tiere, die Bäume, die Pflanzen, sind alles Ayat von Allah. Sind alles Zeichen, die uns zu unserem Ziel führen. Und unser Ziel ist, diese Zeichen sind dafür da, damit wir unseren Schöpfer erkennen. Und dann gibt es die Ayat aus dem Koran. Die Verse, man übersetzt es mit Verse, aber ich sage lieber die Ayat aus dem Koran, weil das Wort Vers ist nicht eine exakte Übersetzung von dem Wort Ayat. Die Ayat aus dem Koran, in denen Allah Ta'ala sich auch beschreibt, von denen wir auch genau wissen, wer Allah ist. Und er erwähnt seinen Namen und seine Eigenschaften. Um nur ein Beispiel zu geben, zum Beispiel in Surat al-Hashr gibt es eine Stelle, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hu Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada. Ich gebe die ungefähre Übersetzung wieder, ich kann es nicht so perfekt übersetzen. Er ist Allah, Es gibt keinen Gott außer ihm. Es gibt nichts Anbetungswürdiges außer ihm, Allah. Huwa Rahman, Alimul Ghaibi, er ist derjenige, der das Verborgene kennt und der das Offenkundige kennt. Verborgen ist vor Allah Ta'ala nichts. Für Allah ist alles offenkundig, er sieht alles. Aber für uns Menschen gibt es viele Dinge, die sind verborgen. Und Allah kennt alles. Er kennt, weiß, was in den Herzen der Menschen ist, was wir nicht sehen können. Er weiß, was in den sieben Himmeln und sieben Erden ist. Er weiß, was nach dem Tod passiert. Er weiß alles. Er ist derjenige, der das Verborgene kennt und der das Offenkundige kennt. Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ist Ar-Rahman und er ist Ar-Rahim. Übersetzt kann man sagen, er ist der Barmherzige, der Allvergebende. Ar-Rahman bedeutet, seine Rahma, seine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Seine Barmherzigkeit ist, ohne dass wir wir können das nicht erfassen mit unserem Verstand, wie groß Allahs Barmherzigkeit ist. Wasi'at rahmati kulla shay, Allahs Rahma sagt, er umfasst alle Dinge auf der Welt, Muslime, Nicht-Muslime, Tiere, Pflanzen. Es ist Allahs Rahma, das wir atmen, dass unser Herz schlägt, dass wir in unserem Körper so viele Zellen haben, so viele Blutkörperchen haben, die Allah für uns erschaffen hat, extra damit diese für uns arbeiten. Und das ist seine allgemeine Rahma, die er für alle erschaffen hat. Laut einer Überlieferung heißt es, dass, und das ist nur für uns, damit wir mit unserem Verstand das nur begreifen können, aber das ist, bedeutet nicht, dass Allahs Eigenschaften dass wir eng eine Grenze darin erkennen können mit unserem Verstand. Es heißt, dass die Rahma, wenn du einen Teil der Rahma, die es gibt, 1% davon nimmst, die hat Allah für die ganze Geschöpfe, für die alle seine Geschöpfe, für die Menschen, Tiere eingeteilt, also gegeben. Das heißt, seit Beginn der Menschheit bis zum Ende, was es an Barmherzigkeit und Liebe und zwischen Menschen gibt. Und nicht nur zwischen Menschen, auch zwischen Tieren gibt. Es ist nur 1%. Und 99% davon hat Allah subhanahu wa ta'ala an Barmherzigkeit. Aber das ist auch nur, nicht nur dafür, so dass wir das nur verstehen. Natürlich, Allahs Rahma ist, ohne dass wir das überhaupt jemals begreifen können, wie groß seine Rahma und seine Barmherzigkeit ist. Das ist, er ist Ar-Rahman. Und er ist Ar-Rahim. Ar-Rahim bedeutet seine spezielle Barmherzigkeit. Seine ganz spezielle Rahma ist für die Gläubigen im Akhirat, also nach dem Tod, am Tag der Auferstehung.
Krass.
Im Akhirat gibt Allah seine ganz spezielle Rahma nur für die Gläubigen. Und dann geht es weiter. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik, al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin. Er ist al-Malik, der König. Al-Quddus, er ist der Reine. Man sagt vielleicht der Heilige, aber er ist die Quelle der Reinheit. Al-Quddus, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam. Er ist die Quelle des Friedens. Allah ist As-Salam. Er ist selber derjenige, der Frieden gibt. Und er ist selber die Quelle des Friedens. Wir sagen nach dem Gebet, Allahumma anta As-Salam. Wa minka As-Salam. Du bist Allah, der Frieden. Von dir kommt der Frieden. Wie geht es weiter? Al-Malik Al-Quddus, As-Salam. Al-Mu'min. Al-Mu'min bedeutet, Allah ist derjenige, der Sicherheit gibt. Allah ist derjenige, der Iman gibt. Al-Muhaymin, derjenige, der alles kontrolliert, der alles verwaltet, der alles überschaut und Wissen über alle Dinge und alles sozusagen unter seiner Verwaltung hat. Al-Raqib ist auch ein anderes Wort dafür. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakab, Al-Aziz ist, er ist die höchste Autorität. Er ist derjenige, der Izzat und Ehre gibt. Wir sagen, das heißt im Koran, tu izzu man tasha wa tu dhillu man tasha. Du gibst Izzat und Ehre, wen du willst. Und du erniedrigst, wen du möchtest. Er ist der oberste, derjenige, der die höchste Autorität hat. Al-Aziz, Al-Jabbar, wer ist Al-Jabbar? Allah ist Al-Jabbar, bedeutet derjenige, der etwas, was krumm und schief oder kaputt ist, mit seiner Macht gerade biegt. Und deswegen sagen wir auch im Dua, Allahumma jubur kasrana. Allah, mach das Gebrochene von uns, biegt das wieder gerade. Aber jemand, der das mit Kraft gerade biegt, er ist Al-Jabbar, derjenige, der deswegen sagt man, im Arabischen gibt es ein Wort für Verband, Al-Jabira. Es bedeutet, wenn man einen Gips hat, trägt, also wenn man einen Bruch hat im Knochen, dann wird das wieder sozusagen damit gerade. Gerade gemacht und wieder geheilt. Er ist also derjenige, der heilt. Er ist der Heiler. Er ist der Heiler des Gebrochenen. Er heilt die gebrochenen Herzen. Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Er ist derjenige, der die Hoheit für sich beansprucht. Al-Mutakabbir ist derjenige, der Einzige, der das Recht dazu hat, die absolute Hoheit für sich zu beanspruchen. Wenn wir Allahs Eigenschaften erkennen, dann verstehen wir, dass wir nicht das Recht haben, die Hoheit für uns zu beanspruchen.
Ja.
Deswegen darf ein Mensch nicht diese Eigenschaft von Takabbur haben. Also Takabbur für einen Menschen ist etwas Negatives. Man sagt Hochmütigkeit, Arroganz.
Kann man auch dazu zählen, dass man zum Beispiel sagt, okay, dass Nicht-Muslime zum Beispiel dann sagen, warum tut Gott dieser Welt so viel Schlimmes an? So zum Beispiel, es ist sozusagen in dieser Kategorie, dass man sozusagen seine Hoheit nimmt, seine Weisheit nimmt, sozusagen, dass man sagt, warum hat er das gemacht? Es wäre doch besser, wenn es alles friedlicher wäre, sag ich mal.
Die Frage ist die gleiche Frage, wie man sagen, man könnte die also sagen, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Ne?
Ja, genau.
Warum macht, die Frage ist, warum macht Allah Ta'ala das? Die Realität ist, Allah macht das nicht, wir machen das selber.
Subhana, ja.
Weißt du, wenn wir rausgehen, wir sind jetzt hier fertig und wir gehen raus und jemand wirft dir einen Stein auf den Kopf.
Ja.
Und dann sagst du, was soll das? Dann sagst du, nee, das ist Allah hat das gemacht. Ich hab das nicht gemacht. Die Menschen selber tun Böses.
Ja.
Warum? Weil Allah den Menschen den freien Willen gegeben hat. Würde Allah Dinge unterbinden und nicht zulassen, würde es ja heißen, dass Allah den Menschen keinen freien Willen gegeben hat. Das heißt, wenn uns die Hände gebunden sind, wir können gar nichts Schlechtes tun, wir können keine Sünden begehen, dann ist es ja gar keine Prüfung mehr auf dieser Welt. Verstehst du? Allah hat uns dieses Gehirn, diese Macht und diese Kraft gegeben, uns Menschen, und hat uns diese Erde gegeben und hat uns auf dieser Erde als eine Prüfung geschickt. Was tun wir auf dieser Erde, Gutes oder Schlechtes? Deswegen zwingt Allah uns nicht, etwas Gutes zu tun, und er zwingt uns auch nicht, etwas Schlechtes nicht zu tun, sondern er hat uns den Weg gezeigt durch seine Propheten und durch die Bücher, die er offenbart hat, damit wir, und hat uns gezeigt, was ist der richtige Weg und was ist der falsche Weg.
Sheikh, dann würde ich fragen, warum prüft uns Allah subhanahu wa ta'ala? Warum ist diese Welt für uns eine Prüfung? Also beziehungsweise warum, warum ist diese Welt
so Schicksalsschläge und sowas meinst du zum
Beispiel? Nee, also allgemein, warum prüft Allah subhanahu wa ta'ala?
Im Endeffekt, warum kann man auch fragen, warum hat Allah alles erschaffen? Ja, warum hat Allah überhaupt die Menschen erschaffen, die er danach prüft? Vieles ist an Allahs Ilm und Allahs Wissen, was wir vielleicht nicht immer ganz verstehen können. Aber Allah Ta'ala hat seine Eigenschaften. Er ist der Allvergebende, bevor es überhaupt Menschen gab, die er vergeben kann. Er ist Al-Khaliq. Er ist Al-Khaliq, bevor es überhaupt etwas gab, was erschaffen wurde. Weil er existiert seit der Urewigkeit. Bevor es die Geschöpfe überhaupt gab, bevor er irgendwas erschaffen hat, hat er schon immer existiert. Aber seine Eigenschaft, Al-Khaliq zu sein, die hat er schon seit der Urewigkeit. Seit Allah SWT hat schon immer existiert. Und die Eigenschaften, die er hat, hat er auch schon immer gehabt. So, und Allah SWT will natürlich aus seiner Barmherzigkeit heraus, möchte er diese Menschen erschaffen, damit diese Menschen ihn erkennen. Damit es Menschen gibt, nicht, dass Allah etwas braucht. Allah braucht nichts und braucht niemanden. Er braucht die ganze Menschheit nicht.
Ja.
Aber Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus hat uns alle erschaffen, damit wir ihn erkennen. Und das ist das, was du am Anfang angesprochen hast. Er hat die Ins und die Jinn aus diesem Grund erschaffen, damit wir ihm dienen, Querstrich, ihn erkennen.
Ja.
Die Erkenntnis Allahs ist das, was man Al-Ma'rifa nennt. Al-Ma'rifa ist die Erkenntnis Allah, dass wir ihn erkennen. Und je mehr ein Mensch Allah Ta'ala erkennt, umso mehr ist dieser Mensch auf dem richtigen Weg, umso mehr kümmert sich der Mensch oder umso mehr kennt der Mensch sich selbst.
Das heißt, das könnte man so quasi parallel stellen mit, je besser man Allah subhanahu wa ta'ala kennt, desto mehr Glaube, also mehr Iman hätte man. Quasi.
Das ist ja gerade damit auch gleichzustellen. Ne? Die Erkenntnis Allahs ist ja damit, hat ja bedeutet, du erkennst Allah und deswegen erkennst du auch an, was er herabgesandt hat an Offenbarung. Und dann glaubst du natürlich daran. Und wenn du weißt, wer Allah ist, dann wirst du Ich will etwas Interessantes erwähnen, dass sogar der Shaitan hat Allah erkannt. Okay. Sogar der Satan, der Iblis, erkennt Allah Ta'ala besser als viele von uns.
Spannend, stimmt, ja.
Warum? Als Allah Subhanahu wa Ta'ala dieser Vorfall, der im Koran an mehreren Stellen steht, als Allah Ta'ala Adam a.s. erschaffen hat und er hat den Engeln befohlen, sie sollen sich vor Adam a.s. niederwerfen. Und der Iblis war kein Engel, er war einer von den Jinn, aber er war zusammen mit den Engeln und hat Allah Ta'ala angebetet. Er war sogar ein Abid, jemand, der Allah angebetet hat. Er war ein Abid, er hat auch viel Wissen, der Shaitan. Das wissen wir daher, weil er weiß zum Beispiel, jeder Mensch hat seinen eigenen Shaitan, der auf ihn genau zugeschnitten ist. Jeder hat seinen eigenen Qarin.
Dein Gefolge quasi, ne?
Ja, der erkennt deine Schwächen, er kennt deine Stärken. Und auch ein großer Gelehrter, der egal wie viel Wissen er hat auch, der Shaitan weiß auch genauso viel wie er, um ihn auf den falschen Weg zu bringen. Der Shaitan ist also jemand, der Ibadah gemacht hat, jemand, der auch viel Wissen hat. Und nicht nur das, er hat doch sogar Allah sehr gut gekannt. Woher wissen wir das? Als Allah subhanahu wa ta'ala ihn verbannt hat und ihn verflucht hat, sollte er weggehen. Aber was tut der Iblis in diesem Moment? In dem Moment, er bittet Allah um eine Sache. Er sagt, Allah, gebe mir Aufschub bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah gewährt ihm sogar seine Bitte. Viele von uns Muslimen sind so, dass sie denken, ich bin jetzt ein Sündiger, wie kann ich Allah Ta'ala um etwas bitten? Sogar der Iblis hat Allah, wusste, er kannte Allah so gut, dass er wusste, ich kann ihn immer um etwas bitten.
Das krass.
Heftig,
Alter. Krass.
Und sogar dem Feind Allahs, dem Iblis, dem Shaitan, dem hat Allah subhanahu wa ta'ala die Chance gegeben und hat gesagt, okay, geh auf die Erde und du hast Zeit. Du hast Zeit. Okay, es war natürlich Allahs Plan von Anfang an, aber, aber dass man Allah immer um etwas bitten kann, egal wie viele Sünden man hat, das zeugt davon, dass ein Mensch Allah erkannt hat.
Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Message, weil ich habe das wirklich tatsächlich schon einige Male gehört, dass einige zu mir gesagt haben, ja, ich habe so viele Sünden, also wenn ich Allah um etwas bitten würde, oder er würde mich einfach wegschicken, so nach dem Motto. So.
Ich hatte auch diese Phase, subhanallah.
Echt?
Ja, ich hatte auch diese Phase gehabt, ja.
Heftig.
Ja, ich dachte mir so, ich bin es nicht wert sozusagen, dass ich Allah mit das
bitte. Aber das ist genau vom Shaitan,
subhanallah. Ja,
das ist vom Teufel, Bruder. Dass er dich so denken lässt, dass du so ein Stück Dreck bist, weil du so viele Sünden gemacht hast.
Ja.
Aber das ist die krasse Sache, dass Allah auch diese Eigenschaft hat, dass er Ar-Rahman, wie du gesagt hast, also der Barmherzige ist. Ja, egal wie viele Sünden du machst, selbst wenn die bis zum Himmel reichen würden, Allah würde dir immer vergeben.
Ja,
und das, also es gibt auch voll viele Ahadith, also so Überlieferungen, wo du gewisse zum Beispiel Gedenken machst, nach dem Gebet oder so, sowas zum Beispiel.
Ja.
Allah vergibt dir komplett deine Sünden so.
Ja, das ist ja das Heftige.
Das ist das Heftige.
So viele Möglichkeiten.
So wirklich. Das Ding ist, ich finde das schon richtig krass, weil, wenn man jetzt so mal kurz so überlegt, ne, also Sheikh, ich muss das so quasi so darstellen, so mäßig, weil das ist so richtig heftig. Allah ist der Barmherzige und vergibt jeden Tag Sündengefühl. So wie am Fließband bei VW, Dings, der so das Partner. Ja, ne, Allah vergibt dir jeden Tag deine Sünden. Und wenn du eine Sünde machst, wird das ja nur einmal für dich aufgeschrieben. Und diese Sünde wird erst dann aufgeschrieben, irgendwie nach 6 Stunden oder so. Allah, ich weiß jetzt, ich habe jetzt irgendwie so eine Zeit irgendwann mal gehört. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wird erstmal gewartet, bevor diese Sünde aufgeschrieben wird. Aber diese gute Tat, sobald du nur diese Nier hast, diese Absicht wird dir schon aufgeschrieben.
Ja.
Und wenn du sie machst, 10-mal.
10-mal, Bruder, heftig.
Bruder, du musst mal so überlegen, Allah ist so barmherzig. Ja, ich frage mich, wie können Leute überhaupt, oder vor allem auch Muslime, wie können Leute überhaupt in Jahannam reinkommen?
Verstehst du, was ich meine? Man muss ja nur ein bisschen was machen, theoretisch, so, weißt du,
also wenn man überlegt. Es muss ja schon so sein, dass du schon so faul bist, dass du so dumm bist, dass du diese Chance nicht ergreifst. So. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und das ist ja quasi diese Eigenschaft, und deswegen finde ich das auch so wichtig, und warum wir auch dieses Thema ansprechen, warum es so wichtig ist, Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen.
Ja.
Weil wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim ist, Ar-Rahman, also der Barmherzige, der Allbarmherzige, und du, egal wie viele Sünden du machst, dir komplett vergeben wird,
das ist ja das, was
wenn du dieses Verständnis hast, dann hast du doch ein komplett anderes Bild von Allah subhanahu wa ta'ala. Und würdest doch Allah subhanahu wa ta'ala direkt, also so wenn Gebet zum Beispiel ist und so weiter und so fort, direkt zack, deine Gebete machen, deine sogar freiwillige Sachen machen, subhanallah.
Man muss einfach wirklich komplett abschalten, was der Shaitan dann sagt.
Ja, wirklich.
Man muss einfach so denken, okay, man muss sich bewusst werden, in diesem Moment, okay, Allah liebt es, wenn ich um Vergebung bitte.
Genau.
In diesem Moment, einfach Vergebung bitten und alles ist wieder gut.
Ist wirklich so.
Die Leute, die denken, ich habe so viele Sünden gemacht, wie soll ich vor Allah Ta'ala gehen, sind Menschen, die Allah nicht erkannt haben, sie vergleichen Allah mit den Menschen. Deine Spana, eigene Mutter, dein eigener Vater, die Leute, die dich am meisten lieben, wenn du einen Fehler machst, einmal, zweimal, dreimal, irgendwann mal sagen sie, das ist reich, ich vergebe dir, ich verzeihe dir nicht mehr, weil du hast schon zu viele den gleichen Fehler so oft gemacht und vielleicht auch große Fehler gemacht, irgendwann mal sagt die Mutter, die eigene Mutter, die das Kind zur Welt gebracht hat, wird vielleicht irgendwann mal sagen, es ist zu viel. Ich kann dir nicht mehr vergeben. Aber Allah ist eben nicht so. Wir dürfen aber nicht vergessen, al-Imanu bayn al-Khawfi wal-Raja. Der Iman, der wahrhaftige Realität des Imans ist, dass zwischen Hoffnung auf seine Barmäßigkeit und zwischen der Furcht vor seiner Strafe. Und diese Balance muss man immer halten. Was passiert, wenn du die Balance nicht hältst, wenn du nur die eine Seite nur kennst und die andere nicht?
Ja, das stimmt.
Dann kommst du auf den falschen Weg. Weil was passiert? Einige Leute, die sagen, okay, Allah ist so vergebend, ich kann machen, was ich will. Ich glaube an ihn und er wird mir schon vergeben und dann mache ich alles, was ich will. Das ist natürlich auch falsch. Weil natürlich. Allah selber hat uns in seinem Buch gesagt, dass er dass sage meinen Dienern, dass ich der Barmherzige bin, aber sag ihnen auch, dass meine Strafe eine sehr schmerzliche Strafe ist. Auf der anderen Seite, das andere Extrem ist auch falsch, wenn man gar keine Hoffnung hat und sagt, nein, ich bin verloren, Allah wird mich bestrafen. Auch das führt wozu? Indem man sagt, okay, ich komme sowieso in die Hölle, also mache ich, was ich will.
Ich kenne auch ein paar Brüder, die das so haben. Er sagt, ja, ich komme in die Hölle.
Heftiger.
Ja. Und ich meinte so, willst du nicht was dagegen tun? Also, ja, wieso denn? Du weißt, das Leben ist hier nur so 50, 70 Jahre. Vielleicht stirbst du auch in der nächsten Stunde.
Ja.
Aber das Leben danach ist unendlich, so weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, ich finde das auch krass, dass man so denkt, so, ja, ich habe so einen auf den, so, ja, ich habe die Garantie, so einer, ich weiß schon, wo ich hingehe. So.
Selbst das ist ja falsch zu sagen. Ne?
Ja, natürlich.
Selbst wenn du sagst, ich komme in die Hölle und du machst die ganze Zeit weiter, du kannst ja trotzdem am Ende ins Paradies kommen. So.
Also wenn du
deswegen muss unser, wie wir über Allah denken, ist wichtig.
Ja.
Wir müssen immer Husnul Dhann über Allah haben. Das heißt, Allah sagt in einem Hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, ich bin mit meinem Diener so, wie er über mich denkt.
Boah, das ist eine sehr interessante Aussage. Ja.
Deswegen müssen wir immer die Hoffnung auf Allah Ta'ala immer haben, egal wie viele Sünden wir machen, und gleichzeitig aber soll uns diese Hoffnung nicht dazu bringen, dass wir
nur uns Sünden mal,
nicht fernhalten. Genau, wir sollen Angst haben vor unseren schlechten Taten, vor den Sünden, aber wir sollen dabei gleichzeitig Allahs Barmherzigkeit nicht vergessen und immer die Hoffnung haben.
Sheikh, ich habe eine interessante Frage. Was war für dich sozusagen persönlich, oder was war deine persönliche Erfahrung, als du angefangen hast, mehr Allah kennenzulernen, als du immer mehr Eigenschaften über ihn kennengelernt hast, was hat sich so bei dir entwickelt? Was hat sich verändert in deinem Leben oder in deiner Sichtweise?
Das ist echt eine interessante Frage.
Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, man hat vieles durchgemacht im Leben, aber ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, wie das sich bei mir entwickelt hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nachdem, wenn man natürlich Allah Ta'ala kennt, wir sind ja alle viele von uns in einem muslimischen Haus aufgewachsen, auch wenn wir am Anfang nicht so sehr praktizierend waren, aber wir wissen, wir kennen Allah und wir wissen, er ist barmherzig und er hat uns alles gegeben und dann weiß man automatisch, wenn die Tatsache, dass er uns alles gegeben hat, was wir haben, dass wir Leben haben wegen ihm, wir leben wegen ihm und er lässt unser Herz schlagen die ganze Zeit unaufhörlich, solange wir leben auf dieser Welt. Und alles, was wir haben, hat er uns gegeben. Alle Gaben, alle Ni'ma, die wir haben, hat Allah uns gegeben, ist eigentlich Grund genug dafür, dass wir ihm gehorsam sein müssen und versuchen. Natürlich, wir sind alle nicht perfekt, niemand ist perfekt, aber wir sollten versuchen, unser Bestes zu geben.
War das auch so ein bisschen deine Motivation, so dieses Islamstudium zu bewältigen? Durch quasi diese Frage, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Ich würde ihn gerne nochmal genauer kennenlernen. Genau. Dass du das so.
Es waren mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben, als ich damals diese Entscheidung getroffen habe, den Islam zu studieren. Es war einfach, ich kann das nicht beschreiben, es war einfach allgemein ein großes Interesse. Es war einfach eine Leidenschaft, ein Interesse, das ich in mir hatte. Und dann wollte ich einfach mich damit mehr beschäftigen. Die letzten Jahre, wo ich in der Schule war, wo ich damals Abitur gemacht habe, am Ende hatte ich die Schule zwar abgeschlossen, aber mein Hauptinteresse war dann am Ende mehr über den Dien zu lernen. Und deswegen habe ich nach der Schule auch davon abgesehen, was anderes zu studieren. Und ich dachte mir, das Einzige, wofür ich jetzt wirklich Leidenschaft und Interesse habe, ist das. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich
das war mal schön, lernen, ne? Richtig schön. Ja. Wo hast du studiert, wenn ich fragen
darf? In Südafrika.
Südafrika?
In Südafrika gibt es eine Institution, heißt Darul Ulum, Darul Ulum Zakaria. Und das ist eine traditionelle Madrasa, wo wir studiert haben.
Mashallah. Ja. Schön, ja. Sheikh, kommen wir nochmal so zurück auf die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar folgende Frage. Es gibt ja ganz häufig auch, habe ich das öfters gehört von einigen Muslimen leider. Und zwar, das ist ja auch darauf angeknüpft, vorhin, als du gesagt hast, ja, es gibt so viel Leid auf der Welt und so weiter und so fort. Einige sagen zum Beispiel, ja, wenn Allah so barmherzig ist und so weiter, ja, warum ist meine Mutter durch Krebs gestorben, zum Beispiel? Oder warum gibt es, ja, warum ist meine kleine Tochter, Schwester, was auch immer, durch die und die Krankheit XY gestorben? So, was soll das so nach dem Motto, so, ja, nee, was soll diese Anführungszeichen schreckliche Sache? So, es sind doch nur Kinder. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du meine Frage?
Ja, das Problem ist, wenn Leute sowas denken, ist, sie denken nur über diese Welt, über diese kurze Zeit auf dieser Welt, über dieses Leben, was auf dieser Welt ist, ist im Vergleich zu diesem einen einzigen Tag der Abrechnung, also der Tag von Qiyama, ist 50.000 Jahre. Nach unserer Zeitberechnung. Eine andere Ayat aus dem Koran wie 1000 Jahre. Je nach Person, ist von Person zu Person unterschiedlich. Jeder nimmt das anders wahr. Und wenn du dir 1000 Jahre nimmst und diese 80, 90 Jahre oder sagen wir mal 100 Jahre auf dieser Welt, ist wie ein kurzer Moment. Und die Leute am Tag der Auferstehung werden sagen, ich habe nur einen Tag oder nur weniger als einen Tag gelebt. Leiden auf dieser Welt, egal wie groß der Leiden ist, wenn wir Sabr haben. Wir wissen, Sabr bedeutet ja, wir erwarten die Belohnung von Allah Ta'ala.
Ja.
Und wir beschweren uns nicht über das, was Allah für uns geschrieben hat, weil wir wissen, Allah macht schon alles richtig. Und wir erwarten, wir machen, man nennt das Ihtisab. Wir erwarten dafür die Belohnung von Allah Ta'ala. Wir hoffen auf die Belohnung Allah Ta'alas. Wenn wir das tun, dann ist dieses Leid, was wir auf dieser Welt haben, eine große Barmherzigkeit und ein großer Lohn erwartet uns dafür im Akhirah.
Kannst du ein Beispiel geben vom Koran, wo man das zum Beispiel so nachvollziehen kann, eine Geschichte?
Über was jetzt
meinst du? Dass man sagt, okay, Allah hat einen größeren Plan sozusagen, oder dass das war diese schreckliche Sache sozusagen, oder ein Schicksalsschlag war wichtig für den Plan sozusagen.
Schauen wir uns an, zum Beispiel in Surat al-Kahf, die Geschichte von Musa a.s. Musa a.s. ist unterwegs mit dem Khidr a.s. Sein Name wird im Koran nicht erwähnt, denn der Koran sagt, einer Diener Allahs. Und sie sind unterwegs und er beschädigt ein Boot von armen Leuten. Diese armen Leute hatten dieses Boot als einzigste Einnahmequelle gehabt. Sie sind mit dem Boot auf See gefahren und haben wahrscheinlich, denke ich mal, geangelt und haben davon gelebt. Und das hat er kaputt gemacht, obwohl das so arme Leute waren. Musa a.s. hat das nicht verstanden. Sie gehen weiter und er tötet ein kleines Kind. Was kann daran so gut sein, ein kleines Kind zu töten? Aber er sagt zu ihm, du weißt nicht, du sollst keine Fragen stellen, komm einfach mit. Und er ist ein Nabi, Musa a.s. Er weiß auch nicht, was sich hinter den Kulissen abspielt. Er kennt den Plan Allahs auch nicht. Sie gehen weiter und landen in einem Ort, wo die Leute sehr, sag ich mal, sehr geizig sind und die beiden Reisenden nicht bewirten. Und da ist eine schiefe Mauer und der Mann, der Khidr a.s., macht diese schiefe Mauer wieder gerade. Das konnte Musa a.s. auch nicht verstehen. Er sagte, wie kannst du so etwas machen? Das sind solche grausamen Menschen, warum hilfst du denen? Wenn wir das übertragen auf das, was auf der Welt passiert, viele Menschen sind unschuldig, sie müssen sterben. Mhm. Viele Leute sind reich, wohlhabend und denen geht es immer besser. Mhm. Wir verstehen aber nicht, warum. Mhm. Aber Allah hat immer, immer einen Plan. Mhm. Und danach hat er Musa a.s. erklärt, warum er das alles gemacht hat. Und alles hatte seinen Grund. Und wenn und nachdem er den Grund erklärt hat, wusste man, ach okay, das war alles genau das Beste, was hätte passieren können. Hätte er dieses Boot nicht zerstört, wären die am nächsten Tag rausgefahren auf See und ein grausamer König oder ein König, der da war, hätte ihnen dieses Boot auch weggenommen. Mhm. Und dann hätten sie gar nichts mehr. Spannend. Mhm. Auf diese Weise hatten sie vielleicht nur einen Tag ausgesetzt und einen Tag dafür benutzt, um dieses Boot wieder zu reparieren. Aber danach hatten sie ihr Boot wieder. Hm. Und das Kind erklärt er auch, warum er das Kind getötet hat. Er wäre später aufgewachsen und er wäre rebellisch gegenüber Allah Ta'ala geworden und seine Eltern sogar hätte er auch auf den falschen Weg gebracht. Hm. Und das dritte war mit dieser schiefen Mauer, dass darunter ein Schatz versteckt war von zwei Waisenkindern. Hm. Wäre die Mauer umgekehrt, hätten die Leute, so wie sie drauf waren in diesem Ort, hätten diesen Schatz, also diese wertvollen Sachen aus der Erde einfach rausgeholt und für sich genommen. Spannend. Und diese armen Waisenkinder hätten nichts davon bekommen. Und das lesen wir aus dem Koran und das zeigt uns, dass eigentlich alles, was auf der Welt passiert, immer ein Plan Allahs ist. Wir wissen nicht, was Allah für einen Plan hat, aber was er macht, ist richtig.
Ich will das gerade quasi auch in Zusammenhang stellen für die heutige, beziehungsweise der aktuellen Lage, Subhanallah, im Nahen Osten. Es ist wirklich grauenhaft, was da gerade passiert und so viel Ungerechtigkeit. Das ist wirklich abartig. Aber Subhanallah, seitdem habe ich tatsächlich von einigen Geschwistern gehört, die haben wieder zum Iman gefunden. Die haben wieder zum Glauben gefunden. Ja, spannend. Das ist echt krass. Es ist wirklich richtig heftig. Und selbst da habe ich auch eine kleine Message, also das ist jetzt ein bisschen off-topic, für unsere Geschwister da draußen. Also ich hatte ja gerade gesagt, dass es einige wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala gefunden haben. Selbst wenn die unsere Geschwister dort leider einen sehr großen Leid erfahren. Ja. Subhanallah, es gab einige Twitter-Posts, wo die Geschwister dort in Palästina selbst gepostet haben, wir leiden nicht. Wir sind eher frei, subhanallah. Weil die Belohnung ist gewaltig, auf jeden Fall dort. Ja. Ne? Aber trotzdem, gegen diese allgemeine Ungerechtigkeit, ich will jetzt nicht so weit ins Detail gehen, weil ich will jetzt hier niemanden Schwierigkeiten bringen und so weiter und so fort. Aber es gibt da eine Message oder beziehungsweise eine Sache, die ich so versuche, will klarzustellen, vielleicht kannst du auch gerne was dazu sagen. Und zwar, dass diese Sache, dass man immer auf sich selbst schauen muss. Dass man natürlich alles schon eine gute Kundgebung und alles Mögliche, aber dass die Moscheen immer noch leer sind und dass man immer noch betrügt, dass man immer noch Sünden macht und große Sünden macht und so weiter und so fort und dann nur einmal kurz zu der Demo gegangen ist, okay, kann gut sein, aber danach wieder nach Hause geht und das aber war's und schießt mich tot. Man postet etwas und so weiter und so fort, aber an sich selber arbeitet man nicht. Also man muss ein Verständnis dafür bekommen, dass man um allgemein Ungerechtigkeit in dieser Umma loszuwerden, dass man an sich selbst arbeiten muss. Dass man anfängt, zum Fajr-Gebet aufzustehen. Ja. Oder versucht auch in die Moschee zu gehen. Dass man die Rechte gibt. Dass man nicht den Leuten abzieht und deren Rechte nimmt. Es ist so krass, subhanallah.
Guck mal, man kann ja Muslimen heutzutage auch nicht mehr so ganz vertrauen, zum Beispiel im Geschäft, weißt du, geschäftliche Sachen. Ja. Keine Ahnung, sei es Autohandel oder irgendwas anderes. So. Man kann es nicht, man kann Muslime nicht mehr vertrauen. Genau. Also, das müsste ja eigentlich anders sein. Heftig, man müsste ja eigentlich dem blind vertrauen können,
Muslimen. Unnormal. So, weißt du? Und Allah sagt ja im Koran sinngemäß, jetzt habe ich kurz den Vers vergessen, so sinngemäß, Allah wird nicht die Lage eines Volkes ändern, eher sie sich selbst ändern. Genau. Und da ist die Wurzel, da muss man das anpacken. Ja, ja. Genau, das ist eine Sache, die ich gerne so loswollen 100%. Würde. Genau, vielleicht kannst du gerne was dein Statement oder deine
Meinung. Also auf jeden Fall ist das richtig, was du gesagt hast. Natürlich, ich will, was ich mit dem, was ich jetzt sage, nicht behaupten, dass man nicht demonstrieren soll oder...
Nein, das sagen wir ja nicht.
Es ist klar, man sollte sogar so viel man kann, was in seiner Macht steht, sollte tun, man ja. alle möglichen Mittel ausnutzen, um aufzuklären, um zum Beispiel über die Geschichte ein bisschen aufzuklären, was der Hintergrund ist und auch um seine Stimme zu erheben und auch der Welt zu zeigen, dass wir uns zu positionieren und zu zeigen, was eigentlich unsere Meinung dazu ist und damit die Welt sieht, dass wir auch, obwohl wir nicht viel machen können in der Hinsicht, aber das, was wir tun können, wir haben hier ein Mikrofon vor uns, wir haben einen Stift, wir haben das Internet, alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sollten wir benutzen, um die Wahrheit zu verteidigen. Das ist das eine. Mhm. Natürlich sollten wir aber auch niemals vergessen, dass Allahs Hilfe nur dann kommt, wenn wir uns für seinen Dien einsetzen, wenn wir Allah Ta'ala gegenüber gehorsam sind. Mhm. Diese Ayah, die du gerade meintest, ist richtig. Allah sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert nicht die Lage eines Volkes, von Menschen, ehe sie nicht das ändern, was in ihren Nafs ist. Bi anfusihim, ehe sie sich selbst, ihr Ego, nicht ändern. Wenn wir uns nicht ändern, dann wird Allah unsere Lage auch nicht ändern. Wenn ich sage, was bringt das, wenn ich mich jetzt ändere? Es gibt über eine Milliarde von uns auf der Welt. Wenn über eine Milliarde von uns auf der Welt, die auf der Welt leben, jeder sich selbst ändert und wieder zu Allah Ta'ala zurückkehrt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lage hundertprozentig ändern. Allah sagt im Koran, In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wenn ihr Allahs Sache hilft, so wird Allah euch auch helfen. Und wir wollen Allahs Hilfe haben. Wie können wir Allahs Hilfe bekommen? Indem wir uns einsetzen für ihn. Indem wir ihm gegenüber gehorsam sind. Was bringt es, wenn wir nicht unsere 5 Gebete täglich verrichten? Was bringt es, wenn wir nicht zum Salat mit der Jama'a teilnehmen? Was bringt es, wenn wir Haram-Geschäfte machen? Was bringt es, wenn wir lügen und betrügen? Und dann wollen wir auch noch Allahs Hilfe bekommen? Das ist nicht möglich.
Ja. Auf jeden Fall, subhanallah. Genau, das war so eine kleine Sache, die ich so loswerden
wollte. Barak Rafiq, wirklich, das ist eine sehr wichtige Message. Ja. Wir müssen erstmal an uns selbst arbeiten, bevor wir irgendwas ändern wollen. Und wie du gesagt hast, sehr, sehr wichtig, wir müssen an der Wurzel anpacken. Darauf kommt es an. Wir können nicht nur die Symptome bekämpfen, wir müssen die Ursache bekämpfen.
Ja, Mann. Sehr, sehr wichtig, subhanallah. Ja, richtig heftig. Also,
man kann eigentlich die ganze Zeit darüber reden. Und es hat mich jetzt persönlich auch richtig zum Nachdenken gebracht,
ja,
auch, also, dass ich an mich selbst arbeite.
Aber das ist ja auch genau deshalb auch so wichtig, warum wir heute quasi uns zusammengesetzt haben. Ja, warum wir hier dieses Thema angesprochen haben. Wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Weil wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala verstehen, kennenlernen und wissen, also selbst der Shaitan hat es hingekriegt, also dass er Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Also selbst wenn das der Teufel hingekriegt hatte, warum wir nicht? Ne?
Diesbezüglich wollte ich noch das Thema noch kurz noch abschließen.
Natürlich.
Weil ich habe ja gesagt, der Shaitan hat viele Ibadah gemacht. Er war ein Abid. Der für Shaitan hatte viel Wissen. Er ist sogar ein Alim. Der Shaitan hat die Erkenntnis Allahs. Er hat seine Ma'rifa. Er ist auch ein Arif. Aber was der Shaitan nicht ist, ist, er hat das alles nicht Allah Ta'ala zuliebe gemacht. Alles, was er gemacht hat, seine Ibadah, sein Wissen, es war nicht für Allah Ta'ala. Und wir ziehen daraus diese Lehre, dass egal wie viel Wissen wir haben, egal wie viel wir tun, wenn in dem Mittelpunkt unseres Lebens nicht Allah steht, wenn Allah nicht die allerhöchste Priorität in unserem Leben hat, dann alles andere, was wir tun, ist umsonst. Und unser Wissen wird kein nützliches Wissen sein, unsere Ibadah. Wir brauchen Ikhlas, also wir brauchen Aufrichtigkeit. Alles, was wir tun, nur für Allahs Zufriedenheit. Der Iblis hat Allah angebetet. Aber er wollte, im Hintergedanken, im Kopf hat er gehabt, ich will irgendwann mal die Führungsposition haben unter allen Geschöpfen. Und als dann Adam a.s. erschaffen wurde und Allah hat gesagt, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa, das war für ihn ein Strich durch die Rechnung, weil jetzt auf einmal Adam a.s. steht im Mittelpunkt, alle werfen sich ihm nieder und er ist der Vertreter Allahs auf der Erde. Und das hat ihm nicht gepasst. Und das zeigte dann sein wahres Gesicht, dass er die ganze Zeit eigentlich nur für diese bestimmte Position Ibadah gemacht hat.
Ich glaube, ich persönlich glaube das, vielleicht kannst du auch deinen Kommentar dazu geben, dass diese Sünde, die er begangen hat, deswegen so schwerwiegend ist, weil er Allah so gut kannte. weil er Allah so gut kannte, weil er wusste, dass er ihn erschaffen hat, dass er alles erschaffen hat, dass er ihm so viel gegeben hat, das ganze Wissen. Und trotzdem hat er es dann gemacht. Deswegen war es ja dann so besonders schlimm, glaube ich.
Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Er hat das Wissen dazu gehabt, aber wie gesagt, er hat nicht die Liebe zu Allah gehabt, sondern die Liebe zu seinem eigenen Nafs. Allahs Zufriedenheit war nicht sein Ziel, seine eigene Zufriedenheit. Ja, sein eigenes Ego zufriedenzustellen war im Mittelpunkt. Und wir ziehen daraus eine sehr wichtige Lehre für uns Muslime. Wir sollen nicht denken, dass der Iblis uns passiert sowas nicht. Jeder einzelne von uns, in jeder Sekunde, jeder Tat, die wir tun, müssen wir immer und immer vor Augen haben, Allahs Zufriedenheit zu bekommen. Weil es kann sehr gut sein, dass egal wie gut unsere Tat ist, ob wir jetzt hier sitzen und über Allah reden oder ob das Gebet ist, ob wir Koran lesen, ob wir Menschen, armen Leuten helfen, egal was das ist, wenn wir nicht ständig unsere Absicht verbessern, unsere Absicht vor Augen haben, dass wir das jetzt nur für Allahs Zufriedenheit machen, kann es sehr gut, sehr einfach passieren, dass wir unsere Absicht ändern, dass wir den Wunsch danach haben, selbst berühmt zu werden, wegen Ruhm, wegen Reichtum, wegen weltlichen Dingen, im Mittelpunkt zu stehen, im Rampenlicht zu stehen, die Leute sollen mich respektieren, dass alles, was ich tue, auf einmal nur dafür ist, damit ich mich positioniere und mich profiliere. Und um das zu vermeiden, müssen wir unsere Absicht immer vor Augen haben und verbessern, dass wir es nur für Allah Ta'alas Zufriedenheit machen müssen.
Das ist wichtig.
Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Sheikh, du hattest vorhin über die Zeichen gesprochen. Ich würde gerne kurz mal zurück darauf gehen. Jetzt auch zum Beispiel für die nicht-muslimische Zuhörerschaft oder Community. Zum Beispiel, du meintest ja, es gibt ja viele Zeichen, zum Beispiel Himmel, Erde und so weiter und so fort. Für viele ist das so eine Selbstverständlichkeit, so dass es die Himmel, dass es den Himmel gibt, dass es Tag und Nacht gibt, dass der Wind da ist durch Wissenschaft, also Wissenschaft erklärt wegen gewisse Prozederes, dass der Wind so und so entsteht und so weiter und so fort. Und man würde sagen, so ja, es ist doch selbstverständlich. Also ja, wie kann man das so quasi darstellen oder erklären, dass es doch ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala ist?
Die Menschen, die besessen sind von Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen, haben das große Bild nicht vor Augen. Wenn ich denen sagen würde, dieses Glas, was hier ist, okay, ist irgendwie, wir sind hergekommen und das Glas ist irgendwie aus Zufall durch die Materie entstanden, irgendwelche Elemente aus der Materie haben sich zusammengesetzt und auf einmal und danach ist da ganz sauberes Wasser auch da drin, irgendwie durch Zufall alles entstanden.
Normal.
Ich würde mir sagen, kein Mensch würde mir das glauben. Und nicht nur das, sondern wenn ich auch noch sage, es gibt eigentlich ganz viele solche Gläser, die genauso aussehen, dann würdet ihr auch sagen, ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay, wenn wir bei so etwas sehr einfach gemachtem, nicht, wir wissen, wie das aufgebaut ist, wenn wir hier das nicht glauben können, wie können wir glauben, dass ein Blatt von einem Baum durch Zufall entstanden ist? Wie können wir glauben, dass eine einzige Zelle in der Haut von einer Zwiebel, die Zelle, die beinhaltet verschiedene, wenn ihr das in der Schule gelernt habt, was da alles an Elementen, an Komponenten drin ist, an Teilen drin ist, mit einem Zellkern und da drin ist dann die alles, die DNA und alles. Wie willst du in aller Welt glauben, dass das alles einfach so entstanden ist durch Zufall? Wie kannst du glauben, dass Menschen fast gleich meine ich nicht, dass natürlich jeder Mensch ist unterschiedlich, aber Milliarden und Milliarden von Menschen auf der Welt, die gerade jetzt leben, wie viele haben vor uns und wie viele werden nach uns leben, die alle gleich erschaffen wurden. Das heißt, wir alle haben zwei Augen und dann die Nase und den Mund. Du siehst nicht, dass der eine, wenn das alles durch Zufall erschaffen wurde, dann müsste ja aus Versehen mal durch zufällig bei dem einen das Auge woanders sein, die Nase woanders sein, der Mund woanders sein. Aber die Anatomie von jedem Menschen, das Skelett, der Aufbau von einem Menschen, die Organe, wo sie sind, sind bei jedem Menschen gleich. Und wenn du angenommen, man würde irgendwie erklären, dass ein Mensch durch Zufall entstanden ist, wie sind dann die ganzen anderen Menschen? alle genau gleich erschaffen wurden.
Durch Zufall.
Zufall. Wie kann alles durch Zufall entstehen? Und wenn wir nicht einsehen können, dass dieses Mikrofon, dass ein Handy, wir können nicht mal eine Fliege, die ganzen Menschheit, die Menschheit kann sich zusammentun, sie kann nicht mal, vergiss mal, eine Fliege, den Flügel von einer Mücke können sie nicht mal erschaffen.
Aus dem Nichts, ne?
Aus dem Nichts. Ein Haar können sie nicht erschaffen, aus dem Nichts. Allah ist Al-Khaliq, das bedeutet, er hat alles erschaffen, aus dem Nichts. Egal, was wir Menschen bauen, uns stehen Materialien zur Verfügung, die Allah erschaffen hat, und daraus bauen wir etwas zusammen.
Ja, das stimmt. Wir erschaffen selbst nichts.
Ja.
Wir erschaffen nur mit dem, was wir schon haben.
Was wir schon haben, ne? Ja. Also.
Und er ist auch Al-Bari, Al-Khaliq Al-Bari. Al-Bari ist auch der Erschaffer, aber derjenige, der erschafft, der die Dinge gleich erschafft. Ma tara fi khalqi ar-Rahman min tafawut. Du siehst keine Ungereimtheiten in der Erschaffung Allahs. Ja, er schafft alles gleich, die Arme sind gleich lang, die Beine sind gleich lang. Wie ich gerade gesagt habe, die Anatomie des Menschen, der Aufbau des Skeletts, die Organe eines, und das ist nur ein Mensch. Jetzt schau dir die ganze Galaxien an, die Planeten und die Pflanzenwelt und die Tierwelt, alles. Und das alles, Allah ist Al-Khaliq und er ist auch Al-Bari. Und es gibt, die ganze Welt kann sich zusammentun, sie können nicht mal ein Haar erschaffen.
Ja, das ist das Interessante. Also ich habe auch darüber nachgedacht, also wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt einen Künstler. Wenn ein Künstler irgendein Gemälde macht, sagen wir, es ist abstrakte Kunst. Und er macht da sozusagen, was in seinem Kopf so schwebt, und er setzt das um. Sagen wir, es sieht so einzigartig aus, es ist so schön und was weiß ich was. Es ist unmöglich, dass er etwas komplett Neues erschaffen hat. Er wird es aus irgendeiner anderen Sache inspiriert haben. Es ist gar nicht möglich für den Menschen, irgendetwas Neues zu erschaffen. Zum Beispiel, irgendein Mensch soll sich mal eine neue Farbe vorstellen. Es ist unmöglich. Man kann sich keine neue Farbe vorstellen. Das ist unmöglich. Oder einen neuen Geruch. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist nicht in unserer, sozusagen in unserer Macht, das zu machen.
Und wenn du dieses Beispiel gibst, angenommen, dieses Gemälde steht in einer Galerie und jemand schaut sich das an, sagt er, wie schön dieses Bild sich selber gemalt hat? Oder sagst du, wie gut war der Künstler
ja,
der dieses Bild gemalt
hat? Ja, heutzutage sind die Künstler echt sogar, deren Kunst ist schon heftig. Ja, nee. Also was heißt heftig? In der Hinsicht, die zeichnen schon nur einen Strich und das schon.
Bruder, das ist Kunst.
Das ist Kunst.
Kunst, Bruder, Kunst.
Aber selbst das ist nicht mal aus Zufall geschaffen worden. So, weißt du, was ich meine? Selbst das ist nicht aus Zufall geschaffen worden, sondern er hatte eine Intention, selbst wenn diese Intention richtig beknackt ist, er hat nur einen Strich gezeichnet und hat sich irgendeine Sache interpretiert an der Sache, es ist trotzdem. Ja. Er hatte was im Sinn und
Wollen wir noch zum Abschluss noch einmal zum Thema Barmherzigkeit kommen, damit wir das mit das schön abschließen sozusagen? Oder fällt dir noch was ein?
Ich überlege gerade, aber Bruder, mein Gefühl kann man nicht mehr aufhören. So.
Ich will noch über dieses Thema der Erkenntnis über Allah Ta'ala noch
sehr
eine das kleine ist, Sache. Das ist sehr wichtig, subhanallah.
Ja. Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass Allah zu erkennen, je mehr du Allah kennst, umso mehr kennst du dich selber. Was ist damit wie ist das zu verstehen? In Surah Al-Hashr sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die sich dadurch selbst vergessen haben. Wie kann jemand sich selbst vergessen, wenn er Allah vergisst?
Das ist interessant.
Schau mal, wenn ich dich frage, wer bist du? Dann zeigst du auf dich selbst, du zeigst auf deinen Körper. Aber wir wissen, dass der Mensch nicht nur aus einem Körper besteht, sondern auch aus einem Ruh, aus einer Seele. Man kann sagen, das ist das Herz, also als Synonym manchmal sagt man, es ist das Herz, manchmal sagt man, es ist das Ego, manchmal sagt man, es ist die Seele. Wie du das auch nennen magst, wenn du Allah Ta'ala kennst, schau mal, die Menschen heutzutage, wenn sie versuchen wollen, glücklich zu werden, was tun sie? Sie kennen nur ihren Körper, sie kennen nicht ihre Seele.
Ja, die versuchen immer, den Körper zufriedenzustellen.
Sie versuchen nur, den Körper zufriedenzustellen. Ja, ja. Wenn sie zum Beispiel, wenn es ihnen nicht gut geht, dann gehen sie irgendwo raus, sie wollen etwas sehen, das ist ihre Augen, die das sehen. Sie wollen etwas hören, das sind ihre Ohren, die das hören. Sie wollen etwas essen, was gut ist, das ist wie ihr Geschmackssinn. Sie tun alles für ihr Körper. Natürlich ist das Wohlergehen des Körpers hat einen Einfluss auf die Seele, aber genauso hat das Wohlergehen der Seele einen Einfluss auch auf den Körper. Und was tun die Menschen? Die konzentrieren sich auf den Körper, vernachlässigen ihre Seele. Und deswegen, wenn jemand Allah vergessen hat und Allah Ta'ala nicht anbetet, was tut dieser Mensch? Er vernachlässigt seine Seele. Seine Seele wird komplett krank und stirbt aus. Das heißt, der Mensch, der Allah vergessen hat, vergisst sich selbst eigentlich. Ich rede nicht, er vergisst nicht seinen Körper.
Ja.
Dieser Körper wird sowieso und geht unter die Erde und wird zu Staub. Aber er vergisst sich selber, sein tatsächliches Ich, seine tatsächliche Seele, das vergisst er dann. Und das ist...
hat das was... Nein, beende erstmal deinen Satz.
Nee, das ist der Grund, warum wir, je mehr wir Allah Ta'ala kennen, umso mehr kennen wir uns, weil noch einen kurzen Zusatz, dass der Körper des Menschen, wir sind aus Erde erschaffen.
Ja.
Allah hat uns aus Erde erschaffen. Somit hat Allah Ta'ala alle unsere Bedürfnisse, die der Mensch hat, auch aus der Erde erschaffen. Nahrung, die wir nehmen, kommt, wächst aus der Erde. Wenn es regnet, dann aus der Erde wächst Gemüse. Es wachsen Bäume, Pflanzen, Tiere, die essen von der Erde. Im Endeffekt kannst du da sagen, runterrechnen und sagen, alles, was der Körper des Menschen braucht, kommt von dieser Erde. Aber unsere Ruh, unsere Seele kommt nicht von dieser Erde, sondern kommt von oben. Und damit hat Allah subhanahu wa ta'ala die Bedürfnisse dieser Seele liegen nicht auf dieser Erde, sondern es kommt von oben, was Allah herabgesandt hat.
An das offenbaren. Wollte ich auch hinzufügen.
Sein Buch, Allahs Buch, was er offenbart hat, sein Dhikr, der Koran, das ist das Bedürfnis unserer Seele erfüllen kann.
Viele würden jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich würde meine Spiritualität durch Yoga, durch, keine Ahnung was. Ja, ist aber wirklich so.
Ja, das ist,
durch Yoga, durch, keine Ahnung, Meditation und so weiter und so fort, dadurch stärken. So. Und dann geht es mir auch natürlich gut dadurch. Was sagst du dazu?
Ja, wie gesagt, wenn der Haupt, das, was man erkennen muss, nämlich Allah Ta'ala zu erkennen, das fehlt dabei immer noch. Und der Grund, warum der Shaitan die Menschen in Ruhe lässt, die zum Beispiel nicht meditieren, ohne dass sie zum Beispiel Allah Ta'ala erkennen. Oder dass sie zum Beispiel Götzen anbeten und dabei sehr viel Konzentration haben bei der Anbetung ihrer Götzenfiguren. Der Grund dafür ist, dass der Shaitan sie eigentlich auch in Ruhe lässt. Der Shaitan lässt sie machen. Der kommt nur zu uns, wenn wir im Gebet stehen, dann kommt der Shaitan zu uns, weil er weiß, dass wir genau das Richtige machen und er will uns von dem richtigen Weg abhalten. Aber jemand, der ohnehin schon auf dem Götzen anbetet, genau das tut, was eigentlich der Shaitan möchte, den lässt der Shaitan auch in Ruhe und den stört er in seiner Meditation auch nicht.
Krass.
Und deswegen, egal was man tut, die Seele braucht Allahs Buch, braucht die Worte Allahs und braucht seinen Schöpfer. Und dafür muss man Allah Ta'ala erkennen.
Natürlich. Ich würde gerne auch noch was Persönliches darüber erzählen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, als ich angefangen haben, Tadabbur zu machen. Tadabbur kann man so besetzen, so mit, dass man selbst nachdenkt über die Worte Allahs.
Ja, das haben wir ja zusammen gemacht.
Das
müssen wir wieder einführen.
Oder? Ja, Bruder, unbedingt. Als ich damit angefangen hatte, subhanallah, ich hatte ja dadurch Allah besser kennengelernt und meiner Meinung nach bis jetzt, also ich weiß ja, ob es andere Methoden gibt, aber meiner Meinung nach war das die beste Methode von allen, Allah kennenzulernen, also auf schnellste Art und Weise und auf die beste Art und Weise, meiner Meinung nach. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, als ich Allah dann dadurch mehr kennengelernt habe, war war immer eine Sache am Ende immer. Allah ist barmherzig und Allah liebt dich sozusagen. Und Allah vergibt dir sozusagen. Das war immer, die drei Sachen waren immer, was am Ende immer hängen geblieben ist bei mir. Und ich hab gerade mal die ersten vier, fünf Suren oder so gelesen, weißt du? Und das war
schön, ne?
So schön war das. Aber gleichzeitig natürlich war auch am Ende alle Eigenschaften Allahs. Und dass Allah auch zornig sein kann, weißt du? Dass Allah auch bestrafend ist. Aber am Ende entscheiden wir, welche Eigenschaften wir dann sozusagen, also wenn man das hart ausdrückt, zu spüren bekommen.
Okay, krass.
Ja.
Subhanallah.
Entscheiden wir, ob Allah dann zornig mit uns ist.
Heftig.
Ob Allah mit uns barmherzig ist. Das Heftig. Entscheiden wir ja mit unseren Taten.
Das ist echt eine sehr gute Message. Ja. Eine Sache wollte ich ja noch sagen, diesbezüglich, und zwar ein Bruder meinte, wenn du irgendwelche Zweifel hast an Allah subhanahu wa ta'ala, dann lies und versteh den Koran. Dann sollte alles geklärt sein, so.
Ja.
Deswegen ist auch dieses Tadabbur, was du gesagt hast, auch sehr, sehr wichtig.
Wir hatten auch am Ende immer Tafsir am Ende gelesen, wenn wir nicht gar nicht mehr weiter
müssen. Ja, genau.
Haben wir Tafsir einfach gelesen und dadurch waren wir, okay, alles klar. Und manchmal haben wir auch eigene Tadabbur gemacht, haben Tafsir gelesen, dann war was anderes. Dann wurden wir auch korrigiert.
Genau.
Aber das ist nicht schlimm.
Das ist nicht schlimm, man lernt ja.
Man lernt immer dazu. Ja.
Man lernt ja dazu. Also ich finde, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man Tadabbur, also dieses eigenständige Nachdenken und ja. Verstehen vom Koran auch sehr, sehr wichtig.
Was ist deine Meinung dazu?
Der Koran selber sagt, wir müssen Tadabbur machen. Subhanallah. Allah fragt die Menschen, denken die Leute etwa nicht nach über die Bedeutung des Korans? Liyadabbaru ayatihi. An mehreren Stellen im Koran, der Allah fordert uns auf, nachzudenken, nachzusinnen. Es kann sein, dass einige Leute sagen, ja, aber wir dürfen den Koran nicht lesen ohne die Anleitung von einem Gelehrten.
Okay. Genau, das habe ich auch sehr oft gehört.
Ja, ja.
Da müssen wir immer den Mittelweg, genau den mittleren Weg gehen. Ja. Natürlich, es gibt Dinge im Koran, es gibt Aspekte im Koran, wenn es da um Ahkam und Regel gibt und Halal und Haram geht, dann können wir nicht auf eigene Faust einfach den Koran öffnen und sagen, okay, ich schaue mal, was der Koran dazu sagt und ganz tiefe Masail, so Details in der islamischen Rechtswissenschaft so davon ableitet, das können wir natürlich nicht, dazu muss man das überlassen wir den großen Gelehrten, den Mujtahidin, den großen Rechtsgelehrten und so weiter.
Ja.
Aber außer diese komplizierten Dinge, es gibt viele Dinge, die der Koran thematisiert, über Allahs Großartigkeit, über Allahs Allmacht, über die Geschichten der Propheten, die vor uns waren, über die Erschaffung der Himmel und Erde. Mhm. Und das ist definitiv etwas, wo wir aufgefordert sind, nachzudenken und nachzusinnen und Tafakkur und Tadabbur darüber zu machen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen es sogar machen. Jeder Muslim sollte einen Zugang, sollte eine Beziehung mit Allahs Buch haben, mit Koran haben. Mhm. Jeder Muslim sollte jeden Tag etwas aus dem Koran lesen und versuchen zu verstehen.
Mhm.
Und versuchen zu verstehen und dann damit seine Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala aufzubauen.
Subhanallah.
Anders als im Mittelalter, im Christentum, dann war das nur den bestimmten Priestern vorenthalten, dass nur sie durften die Bibel lesen.
Mhm. Spannend, wusste ich gar nicht.
Ja. Doch, stimmt.
Ja?
Das war damals,
es war sozusagen Blasphemie. Die Leute durften nicht selber die Bibel lesen und so weiter. Sie mussten nur hören, was deren Priester und Geistlichen ihnen sagen. Aber der Koran, im Islam ist das sehr balanciert. Natürlich, wir fragen, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Wir müssen sogar unter der Anleitung der Gelehrten, weil sie wissen genau, was die Bedeutung der Zusammenhang der Ayat und der Hadith und alles ist, muss man natürlich.
100%.
Aber wir hier meinen mit Tadabbur ist, über Dinge nachzusinnen und nachzudenken, die nicht so kompliziert sind, die zugänglich für uns alle Menschen sind. Allah sagt, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Allah sagt, wir haben den Koran erleichtert. Der Koran ist leicht zu verstehen und zugänglich für jeden Menschen.
Heftig.
Zugänglich für, zum einen sehr tiefsinnig, dass die Gelehrten der Welt sich zusammentun, sie können nicht alles herausschöpfen. Und zum anderen auch so einfach für jeden einfachen Menschen zugänglich zu verstehen.
Ja.
Heftig.
Zum Beispiel, ich bin ja auch gar kein Mensch.
Gar kein Mensch.
Du bist kein Mensch. Ich bin ja kein Mann des Wissens sozusagen, gar nicht. Ich habe ja gar kein Studium sozusagen gemacht über den Islam, nichts. Und trotzdem habe ich so viel gelernt über den Islam und über Allah selber.
Also ich denke, dieses Buch ist eine nicht endende Enzyklopädie mäßig.
Es ist eine Quelle, die niemals ausgeht.
Genau, zum Beispiel.
Ja, an Wissen und Rechtleitung, was aus dem Koran herausgeschöpft wird.
Genau.
In 100 Jahren wird es Gelehrten geben, die neue Erkenntnisse aus dem Koran herausschöpfen können, die wir heute nicht wissen.
Subhanallah.
Ja, das ist das Interessante. Das ist heftig, ne? Guck mal, du musst dir überlegen, über 1400 Jahre gibt es den Koran schon und es gibt schon so viele Gelehrten, Muftis, die ihr Leben lang sich mit dem Koran beschäftigt haben und bis jetzt haben wir noch nicht alles ausgeschöpft.
Aber wer sagt, dass der Koran nicht erfunden wurde?
Schneidest du ein Thema an, wofür wir ein extra, extra Folge haben
müssen. Müsst du eigentlich extra Folge machen, ne?
Der Koran ist, wir wissen das durch Ijma, durch den Konsens der Umma. Wenn über tausende Menschen ein und denselben Vorfall sehen und weiterberichten, die sich alle nicht kennen, und die das an Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen wortgemäß eins zu eins weitergeben. Und dann hast du, und die geben das an Millionen Menschen weiter, an die nächsten Generationen, weil jeder von denen gibt es an mehreren Leuten weiter, stell dir mal vor. Und eins zu eins und diese verschiedenen Millionen von Versionen weichen nicht voneinander ab und sind wortgetreu, wortgenau. bis ins Detail genau das Gleiche. Und es ist unmöglich, dass diese Millionen von Menschen sich alle kennen und sich Millionen von Menschen darauf einigen, lass uns mal hier etwas ändern.
Das ist was Interessantes. Ganz am Anfang gab es ja nicht so viel Papier, was man sozusagen, dass man den Koran sozusagen aufgeschrieben hat. Gab es ja nicht so viel ganz am Anfang. Ne? Mm. Und es ist bis jetzt, es gab keine einzige Abweichung. Das ist ja was
Interessantes. Oder aber die finden doch jede 5 bis 10 Minuten neue Version vom Koran. Was sagst du dazu?
Wie? Wann das denn?
Ich weiß nicht. Ich sehe doch manchmal in den Medien.
Kommt das von denselben Leuten, die wir gesagt haben, dass sie den Koran nachmachen können? Und dann, was die am Ende gemacht haben, ist einfach nur das einfach eins zu eins zu kopieren, was im Koran ist, und einfach nur Wörter zu tauschen. Kennst du das? Es gibt eine Person, die gesagt hat, ja, ich habe den Koran nachgemacht, Allah hat mich herausgefordert, ich habe es geschafft, sagt er. Und am Ende hat er, das war eigentlich eins zu eins gleich. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, die Maus geht ins Haus und dann sage ich stattdessen, okay, nee, die Maus geht raus. So, weißt du, am Ende ist es das Gleiche. Du hast einfach nur Wörter getauscht. Das ist nichts Neues. Also der Koran ist ja etwas Einzigartiges, was von Klang her wunderschön klingt und von Sinn her tiefsinnig ist. Es gibt ja nicht mal in arabischen Dichtkunst gibt es ja nicht mal eine Kategorie für den Koran. Es gibt eine extra Kategorie erstellt für den Koran. Weil es nichts anderes gibt, was genauso
was ist. Was dem Koran ähnelt.
Was so wunderschön klingt und gleichzeitig so extrem tiefsinnig ist.
Und auch kein Gedicht ist. Das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt ja Gedicht, Scher, und es gibt das andere. Es gibt ja, dafür gibt es im Deutschen nicht, mir fällt gerade das Wort nicht ein, dafür gibt es auch so zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Arten von Texten. Ne, oder von, wie man spricht. Und der Koran hat tatsächlich seine eigene Art, seinen eigenen Style. Mhm. Es ist kein Gedicht. Mhm. Die damaligen Araber waren die Meister in der arabischen Sprache. Ja. Den Höhepunkt in der arabischen Sprache hatten die Araber, der Quraysh, in der Zeit, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und in der Zeit, als der Koran offenbart wurde, waren sie sogar sprachlos und konnten nichts sagen. Ja. Wir heutzutage braucht man sich nicht zu wundern, wir haben nicht dieses Level an der Kenntnis in der arabischen Sprache, sondern die Araber der vorislamischen Zeit und die in der Zeit gelebt haben, hatten das meiste Wissen über die arabische Sprache und sogar sie waren sprachlos.
Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das weitergegeben und er war ein Analphabet.
Genau, und er hat das sich nicht von irgendwo anders abgeschrieben oder abgeguckt, und das ist der Grund, warum Allah Ta'ala den Koran auf ihn herabgesandt hat. Und die Antwort auf die Frage, woher wissen wir, dass der Koran überhaupt von Allah Ta'ala kommt, habe ich gerade erklärt. Das ist ein Wunder von Allah. Der Koran ist ein Wunder. Eines der Wunder des Korans ist, dass wir nach 1400 Jahren Weitererzählung von Generation zu Generation, und in den ersten Generationen war das mündlich, hauptsächlich mündlich weitergegeben. Mhm. Den Druck von Koran, dass es gedruckt wird, kam später. Jetzt die letzten, in der Neuzeit wurde der Koran so häufig weiter vervielfacht. Das war ja in den ersten Zeiten ja nicht so gewesen. Mhm. Man müsste ja so, wenn es ein anderer Text wäre, tausende verschiedene Versionen davon haben. Mhm. Weil jeder einen Fehler hinzufügt, weil jeder etwas...
Stimmt.
Wie stille Post. Jeder gibt das weiter an den Nächsten, mit einem Fehler, und der Nächste gibt den Fehler weiter an den Nächsten, und die andere Überlieferungskette hat seine eigenen Fehler. Mhm. Und dann müsstest du nach 100 Jahren Tausende oder ich sage vielleicht sogar mehr verschiedene Versionen des Korans haben. Aber das ist nicht der Fall. Nach 1400 Jahren, nach so vielen Milliarden Menschen auf der Welt, die den Koran gelernt und weitergelehrt haben, hast du bis zu der heutigen Zeit immer noch den richtigen, originalen Koran wortgetreu. Wenn du nach Afrika gehst, nach Asien, nach Amerika, nach Europa, überall auf der Welt ist der Koran, wenn du in eine Masjid gehst und von dem Regal ein Koran-Exemplar nimmst, ist es ein und derselbe Koran.
Das ist heftig. Und Allah wird es weiter beschützen.
Und Millionen von Menschen haben genau wortgetreu, Buchstabe für Buchstabe diesen Koran gelernt, auf der ganzen Welt. Egal, ob es in Türkei ist, in Afrika ist, in Arabien ist oder in Amerika ist. Es ist wortgetreu genau die gleichen Worte. Und das ist der Wunder des Korans. Und das ist der Beweis dafür, dass es ein Buch ist, was von Allah Ta'ala geschützt wurde.
Sheikh, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, warum ist es wichtig, auf Halal und Haram zu hören von Allah Subhanahu wa Ta'ala, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala Dinge gebietet und Dinge verbietet?
Wir müssen uns so vorstellen, dass Allah ist ja unser Schöpfer. Er hat uns erschaffen, er weiß, wie unser Körper, unsere Seele, er weiß, wie wir ticken, weil er uns selber erschaffen hat. Ja? Mhm. Wenn ein Erfinder oder eine Firma oder was, irgendein Gerät mhm. baut, mhm. sei es ein Handy oder irgendein anderes Gerät.
Apropos Handy.
Perfekt.
Das war ein Zeichen, oh mein Gott.
Dann gibt er dafür eine Bedienungsanleitung.
Ja, Bedienungsanleitung.
Weil wenn du, oder ein Auto, mhm. wenn dein Auto Diesel ist und du füllst das mit Benzin, dann hast du ein Problem. Mhm. Und umgekehrt genauso. Mhm. Und alles ist so, wenn du ein Gerät hast, was nicht wasserdicht ist und du legst es unter die heiße Sonne oder unter dem Regen, dann das geht kaputt, dann ist das kaputt, dann funktioniert es nicht mehr. Mhm. Das Leben des Menschen ist auch genauso, müssen wir uns vorstellen. Allah hat uns ein Leben gegeben und als Anleitung für unser Leben, damit wir wissen, was richtig und was falsch ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Offenbarung uns geschickt und seine Propheten geschickt und uns gezeigt, was halal und was haram ist, was mhm. richtig, was falsch ist, mhm. damit wir ein erfülltes Leben führen können in dieser Welt und damit wir für immer und ewig nach dem Tod auch erfolgreich sein können. Mhm. Mhm. Dafür ist es wichtig, auf Halal und Haram zu achten.
Elias, du kannst bestimmt bestätigen, sobald man angefangen hat, richtig darauf zu achten, dass man nicht die Haram-Sachen begeht und nur die Halal-Sachen macht, dass es für einen besser ist am Ende.
Ja, absolut.
Na, das absolut. Ist für einen immer besser.
Absolut.
Egal, oder was das ist. Deswegen habe ich immer hundertprozentiges Vertrauen. Ich brauche gar nicht nachzudenken. Wenn irgendwas, wenn ich ein Verbot lese oder sowas, dann weiß ich, okay, das ist dann besser für mich. Das in Ding diesem ist, Leben meine ich.
Ja, natürlich. Das Ding ist auch, Bruder, selbst wenn du in diesem Haram reinfällst und weil du halt quasi so diese Lust drauf hast, sage ich mal, so diesen Kitzel. Mhm. Und du das dann am Ende machst, du weißt, am Ende kommt dann, beziehungsweise die Erfahrung zeigt auch, dass du am Ende dann richtig kassierst einfach.
Ja.
Du kassierst. Egal, wie du das schön redest oder so. Du kassierst am Ende.
Ja.
Weil, wie Sheikh gerade richtig schön beschrieben hat, ja, nee, es ist eine Anleitung für uns Menschen. Eine mhm. Bauanleitung mäßig, so wie für ein Auto. Oder beziehungsweise ein, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Auto hast und dann so einen Guide hast, wie du richtig tankst und was du tankst und so weiter und so fort. Mhm. Du kannst ja nicht in dem Tank Milch reinmachen. Das geht nicht. Nee, das geht du kannst nicht in eine Porsche Milch reinmachen. Das geht nicht. Mhm. Aber das Ding ist, subhanallah, wir Menschen denken so, ja, ich kenne mich so am besten und so weiter und so fort. Es ist genauso wie, wenn der Ingenieur dem Käufer ihm erzählt, was er machen soll und er am Ende sagt so, nee, ich weiß schon, wie ich das Auto behandle und so weiter und so fort. Tut er statt Öl Milch rein und statt Benzin macht er Saft rein und was auch immer und dann fährt das nicht und dann geht's Schrott und dann geht er zum Ingenieur und sagt, was Auto ist kaputt? Ich sag mal so, Digga, habe ich nicht gesagt, wie du das behandeln sollst? Ja. Ja, ja. Hast du den Salat? Garantie abgelaufen. Ja, ja, genau. Deswegen, du wolltest ja noch zum Schluss noch wegen Barmherzigkeit.
Genau, Barmherzigkeit. Ich habe schon ein bisschen angesprochen.
Boah, es ist so ein krasses Thema, eigentlich will ich das nicht enden, aber ich glaube.
Ich auch nicht, Bruder.
Aber ich glaube, wie Sheikh will langsam geht.
Jetzt auf ihn schieben. Das liegt nicht an mir. Lala. Also ich denke, was man immer, also so wie ich das im Koran immer gelesen habe, immer wenn Allah darüber gesprochen hat, dass Allah bestrafend ist, was auch richtig ist, was wir auch uns merken sollten.
Auf jeden Fall.
Hat er aber sehr oft
immer einen Gegenpol.
Immer Gegenpol sozusagen gesagt, okay, aber ich vergebe euch in dem Sinne und ich bin barmherzig. Oder wir sind barmherzig. Und das sollten wir meiner Meinung nach auch im Hinterkopf behalten und auch immer am Ende, immer sozusagen am Ende setzen von unseren Gedanken. Dass Allah immer barmherzig ist. Egal, was wir machen, egal, was wir getan haben, egal, was wir in Zukunft tun, dass Allah immer barmherzig ist. Und darauf kommt es an. Und Barmherzigkeit schließt ja nicht nur Vergebung sozusagen ein.
Ja.
Es geht sondern auch darum, dass Allah dich zu einem besseren Menschen macht, zu einem besseren Muslim macht. Dass du zum Beispiel Fehler machst, da du extra Fehler machst, damit du dich dann weiterentwickelst. Deswegen, das würde ich gerne im Hinterkopf behalten, dass wir das einmal ansprechen.
Es gibt ja auch ein Hadith, was jetzt nur sinngemäß das Ergebnis sagt, dass Allah dich mehr, also 70 Mal mehr liebt, als die Mutter ihr Kind.
Subhanallah.
Es gibt ja auch so ein, vielleicht kannst du das am besten wiedergeben, so, was der Zusammenhang nochmal war. Das Hadith, also wie das Hadith genau war.
Ja, ich habe es nicht genau auf den Schirm, wo die Überlieferung steht, aber sinngemäß ist das schon richtig, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen viel mehr liebt und seine Barmherzigkeit, was ich auch am Anfang erklärt habe, dass seine Rahma, seine Barmherzigkeit und Allah zu erkennen, das bedeutet, egal wie viele Sünden du machst, du kannst immer zu ihm zurückkehren, auch wenn es 100-mal, auch wenn es 1000-mal die gleiche Sünde ist und du bereust es immer wieder, du kannst immer wieder zurückkehren. Kannst du zu deinem Vater, zu deiner Mutter oder zu dem engsten oder nahestehendsten Menschen, wenn du den gleichen Fehler machst, nicht 1000, nicht 100-mal, vielleicht 10-mal zurückkehren, irgendwann mal sagen die nach dem zweiten, dritten oder fünften Mal, sagen die, das ist genug. Und natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala liebt seine Diener mehr als jemals irgendein Mensch, nicht nur Mutter, egal welcher, mehr liebt als irgendein Mensch, irgendeinen Menschen jemals lieben kann.
Ja.
Der Mensch hat eben nicht die Kapazität für so viel Rahma und Barmherzigkeit wie Allah. Allah ist perfekt, seine Eigenschaften sind absolut. Seine Eigenschaften sind perfekt und absolut und er ist hoch erhaben über alle Dinge. Deswegen können wir mit unserem Verstand niemals Allah subhanahu wa ta'ala's Eigenschaften komplett umfassen.
Subhanallah.
Ja.
Subhanallah. Deswegen, also immer im Hinterkopf behalten. Ja. Allah ist barmherzig, er vergibt euch. Und er macht euch zu besseren Menschen, wenn ihr ihn einfach auf ihn vertraut am Ende.
Vertrauen auf Allah, das ist auch.
Vertrauen auf Allah. Eigenes Thema.
Wieder eigenes Thema.
Eigenes Thema. Eigenes Thema, ja.
Subhanallah.
Ich würde in dem Sinne sagen.
In dem Sinne würde ich, ja.
Ich würde noch eine Sache sagen, unbedingt. Bitte teilt dieses Video. Ich denke, dieses Video
war. Das Video ist sehr wichtig, ja.
Meiner Meinung nach, ich habe das Gefühl, das Video sehr gesegnet bis jetzt, also
die Podcast-Folge. Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir bis
auf jetzt gedreht haben. Ich glaube, auf jeden Fall über 70 Minuten
schon. Ich glaube.
Ja, und ich bin sehr stolz, also wirklich an Mubarak.
Alhamdulillah, ich bin auch sehr zufrieden.
Ihr habt auch, sehr glücklich. Sheikh, du hast auch sehr viel Gutes mitgegeben.
Ja, nochmal, sowieso.
Und, du hast gesegnet diese Runde, weißt du? Ja, wirklich. Und wenn ihr auf den Sheikh zukommen wollt, wenn ihr zu Talim und Islam gehen wollt, euch das mal anschauen wollt,
ja, Mann.
Dann tut es auf jeden Fall. Inshallah schreibe ich das in die Beschreibung, die E-Mail-Adresse.
Die können uns auch anschreiben, oder?
Die können uns auch
anschreiben. Wäre das okay? Genau. Das natürlich.
Ja, genau. Und schreibt uns auch an, wenn ihr, ihr die Kontaktmöglichkeit haben wollt.
Genau.
Genau.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Für mich war das natürlich auch eine Ehre, mit euch hier zu sein. Und es ist immer gut, junge Leute zu sehen, die etwas Gutes, einen guten Beitrag für die Umma, für den Islam leisten, egal in welcher. Und das will ich zum Schluss noch mitgeben für jeden. Jeder, der irgendeine Fähigkeit hat, irgendwas kann, irgendwas hat und diese Fähigkeiten für Allahs Dien, für Allah und seinen Rasul, für was Gutes einsetzt. Wie jemand hat eine große Reichweite und er nutzt es aus, um etwas Gutes zu bewirken für die Umma. Jemand hat ein Mikrofon, jemand anders hat die Fähigkeit, etwas zu schreiben, jemand anders kennt sich mit Medien aus, jemand anders hat viel Geld, das er spenden kann. Alles, ob seine Intelligenz, seine Fähigkeiten und alles, was jeder hat, sollte jeder versuchen einzusetzen. Und das finde ich sehr lobenswert, dass
Barakallahu fiik,
auch macht.
Das Alhamdulillah, ja, das motiviert uns wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben so richtig Bock, so dich zu treffen. Ja, Mann.
Ja,
auf jeden Fall.
Teilt die Folge auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, wirklich. Das war eine wunderschöne Folge. Wer Subhanallah, vielleicht für einige Muslime vielleicht, die ja, wieder zur Religion finden oder auch nicht Muslime vielleicht.
Ja.
Dass man diese Folge auf jeden Fall denen weiterempfiehlt.
Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu dem ganzen Thema. Auch eure persönlichen Erfahrungen vielleicht. Was habt ihr
in
diesem Bereich erfahren?
Genau. In dem Sinne, wir bitten euch auf jeden Fall, uns in den Social Media Plattformen zu besuchen, zu liken, zu abonnieren.
Abonniert uns
Spotify auch aufzusuchen, sehr, und sehr gerne.
An alle Brüder, wir haben eine Community WhatsApp Gruppe. Wenn ihr da
Schwestern auch.
Wir haben auch bei Schwestern eine Community Gruppe. Wenn ihr beitreten wollt und noch nicht drin seid, dann schreibt uns einfach an bei Instagram und dann packen wir es rein, inshallah.
Müssen wir gucken. Wir machen Bewerbungsgespräch erstmal.
Bewerbungsgespräch?
Also, lass nicht jeden rein.
Nein, ich meine hier Community-Gruppe.
Ja, wow. Also, auch. Das ist eine Elite-Gruppe.
Oh, Elite-Gruppe, tschüss. Sorry.
Also, okay. Wir sind ja schon Unity-Squad.
Ja, Unity-Squad.
Also nur Leute mit Unity-Gedanken, die kommen rein.
Ach so, okay, Bruder. Ich dachte, Oma und so, wir sind alle eins.
Wir sind zwei, Bruder. Spaß, Mann.
Nein.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es war eine wunderschöne Folge, wirklich.
Ja, wirklich.
Also ich bin sehr zufrieden. Ich lächle die ganze Zeit. Ich will es auch nicht, ehrlich gesagt, dass es endet, aber es muss leider enden.
Ja, leider.
Ja, wie gesagt, in dem Sinne, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Grüßt eure Eltern. Mit Gesundheit und Segen, inshallah. Und in dem Sinne, Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.